Rad The F. Zwischen Couch und Carbon. Wenn Training auf Leben trifft. Ein Podcast über Ausdauer, mentale Stärke und ehrliche Learnings aus Training und Alltag.
Hallo.
Hallo da draußen und hallo hier am Tisch. Wir sitzen das erste Mal nicht nur zu zweit da, sondern in einer flotten Dreierrunde. Und ich freue mich herzlich begrüßen zu können Isabella Büringer. Hallo.
Hallo, grüß euch.
Hallo.
So, bevor wir gleich in die ersten Fragen einsteigen, vielleicht 3-4 Worte, damit man für alle, die nicht ganz so auf Instagram unterwegs sind, weiß, wer sitzt hier eigentlich? Vor allem, uns hören ja Leute auch aus anderen Ländern, die vielleicht nicht ganz so im oberösterreichischen Radsport-Game drin sind. Isabella ist im Sozialbereich tätig, als Stationsleitung bei den Barmherzigen Brüdern, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ist junge 33, stimmt das?
Korrekt.
Stimmt. Und kommt aus Gutau, wie wir auch gesehen haben an deinem Geschenk, was du uns mitgebracht hast, weil da steht Bienenhonig aus Gutau, der aus deiner eigenen Produktion ist.
Richtig.
Lebst aber in Hagenberg.
Genau, korrekt, ist richtig.
So, zu Hagenberg habe ich auch einen Bezug, weil ich da studiert habe, dadurch habe ich auch schon da gewohnt. Dadurch kann ich wenigstens wissen, wo das ist. Damit weiß ich auch, meine Mama, die den Podcast auch hast, weiß somit jetzt auch, wo du wohnst. Das ist schon mal gut. Und wer quasi nicht so auf Instagram ist, damit man es weiß, du bist leidenschaftliche Radfahrerin und machst auch nämlich extrem viel sozial unterstützende Projekte dadurch und sammelst Spenden etc. Dazu kommen wir dann gleich mehr. Aber freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, hier mit uns heute zu plauschen. Also herzlich willkommen.
Ja, ich freue mich auch sehr, dass ich da bin und mit euch plauschen darf.
Oh, wie schön. Das haben wir lange nicht gehört. Du bist zum Radfahren gekommen und da frage ich mich, wie. Ich habe das recherchiert, gelesen,
dass du ja auch. Der Profi
okay.
Sagt stalken.
Das würde ich niemals tun. Ich nicht. Du hast vor ungefähr 7 Jahren dein erstes Rennrad gekauft. Da ist, stalken kann ich. Für mich ist die Frage gleich als Einstieg, damit man das einordnen kann. Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, dir ein Rennrad zu kaufen? Erzähl uns mal, was dich da damals dazu bewogen hat oder wann du mit dem Radfahren angefangen hast.
Also ich war damals eine junge Krankenpflegerin, damals nur bei den Elisabethinen, war im Schicht- und Wechseldienst und es war echt eine körperlich sehr anstrengende Arbeit. Ich habe das ein oder andere Kilo zu viel auf die Rippen gehabt, also man kennt das, Frustessen, dann die Schichtarbeit und habe dann tatsächlich auch einen Bandscheibenvorfall gehabt durch die anstrengende Arbeit, durch das Übergewicht, das ich gehabt habe. Und dann habe ich mir gedacht, weil ich trotzdem sehr lösungsorientiert bin, was kann ich verändern? Und tatsächlich habe ich mir dann gedacht, das Radfahren durch Cardio belaste ich meinen Rücken nicht, weil beim Laufen ist ja das dann schon wieder anders und zum Kraftsport habe ich einfach nicht so den Bezug gehabt und habe gemerkt, das taugt mir einfach total und es ist einfach ein Sport, den kann man mit nichts anderes vergleichen, weil ich habe mir schon in andere Sportarten probiert, eben auch Krafttraining, Reiten, Tennis, aber beim Radlfahren, wenn man aus eigener Kraft so weite Distanzen zurücklegen kann und auch das Auto ersetzen kann, so wie es ich jetzt mache, ich fahre mittlerweile regelmäßig mit dem Rad in die Arbeit. Also ich habe das Auto gegen das Rad eingetauscht und das ist ein mega Privileg, was ich da ausüben kann. Und das kommt natürlich auch nicht von jetzt auf gleich, das ist ein Prozess, aber es ist einfach so schön, wenn man da in der Früh die Sonne aufgesicht oder so wie heute in der Früh hat sich endlich wieder mal geregnet und selbst über das freut man sich. Der kalte Regen auf der Haut oder wenn man einfach die kalte, frische Luft bis in die letzte Alveole in der Lunge gespürt, das ist was, das kann man mit nichts anderem vergleichen und darum ist das für mein Empfinden einer der schönsten Sportarten, die wir haben.
Hast du dieses, du nennst jetzt Privileg, schätzen gelernt, erst durch dieses Radfahren oder hast du das schon immer gehabt und hast dann festgestellt, hey, das habe ich beim Radfahren auch?
Dieses Privileg habe ich eigentlich durchs Radfahren schätzen gelernt, ja.
Voll. Das heißt, gesundheitlich bedingt war der Auslöser einfach zu sagen, ich steige jetzt aufs Rad und dann hast du es lieben gelernt.
Genau, also ich bin schon als Kind extrem viel mit dem Rad gefahren. Ich bin auch auf dem Bahnhof groß geworden und meine Eltern waren halt voll dahinter, dass wir uns aktiv bewegen, dass wir nicht vor dem Fernseher sitzen. Wir haben ja zum Beispiel keiner von uns vier Kindern, also ich habe drei Geschwister, hat eine Playstation oder Xbox. Das haben wir alles nicht gehabt, weil wir viel mehr die Bewegung forciert haben. Und somit ist mir das quasi in die Wiege gelegt worden, aber dass ich aktiv schaue, wie weit komme ich von A nach B mit einem Radl, das ist dann erst als junge, erwachsene Frau gekommen. Und ich habe zum Beispiel auch, da habe ich noch gar kein Rennrad besessen, da bin ich mit einer Freundin von Linz nach Wien gefahren. Wir haben einen ganzen Tag gebraucht, also wirklich, wir haben glaube ich einen Schnitt von 15 km/h gefühlt gehabt, aber es war so lustig, es war so schön, es war einfach ein mega Erlebnis und die Katja und ich, wir erinnern uns heute noch voll gerne an das Erlebnis, weil es einfach so ein Wir-Gefühl war und eine andere Freundin ist uns dann auch von Wien entgegengefahren, weil wir zu sein einfach eingegangen, also wir waren einfach komplett cool mit unseren Citybikes, aber das war einfach ein unvergessliches Erlebnis und sowas schafft halt schon Erinnerungen und ja, Momente und schürt halt einfach auch die Freundschaften nochmal ganz anders, wenn man gemeinsames Sportabenteuer erleben darf.
Da können wir vielleicht ein bisschen wieder einhaken zu meiner Geschichte durchs Radfahren. Es braucht nämlich oft gar nicht das beste Material, sondern einfach nur ein Radl, vielleicht einen zweiten dazu und ein Stricken. Wie du sagst, das sind halt dann echt coole Erlebnisse, an die man sich dann wirklich sehr gerne daran erinnert und da ist Material echt egal, mit was man gefahren ist dann.
Komplett, absolut. Das ist das, was ich auch immer wieder erlebe, voll viele Personen, also es freut mich, voll viele fragen mich, was für Radl sollen sie sich kaufen und die kommen dann auch schon mit Vorstellungen, weil ich dann frage, du wirst dich sicher schon informiert, um was denkst du und so und die kommen da mit Rädern, die sind wirklich, die kosten 5.000 Euro aufwärts und dann fragst du, bist du schon jemals mit einem Rennrad gefahren? Und die Antwort ist dann bedauerlicherweise nein. Und dann denke ich mir, das kann doch nicht sein, das ist ein Kleinwagen, was du da kaufen möchtest und du weißt gar nicht, ob es da taugt. Also es ist keine Schande, wenn man will haben, ein ganz normales Rad kauft mit einem normalen Schaltzug und so weiter, das ist ja komplett legitim. Also voll. Aber irgendwie ist das halt auch durch Instagram, finde ich, ein bisschen gehypt worden, dass jeder das beste Material haben muss und dieses, die Heuchlerei, was da oft dahinter steckt, dass da quasi das Antuschen, ich habe das beste Rad, aber im Wald kann ich nicht damit umgehen.
Das stimmt, und ich glaube, da sind sich der Martin und ich mittlerweile auch einig, nachdem wir ja schon die ein oder andere Radtour gemacht haben, die recht lustig war. Es geht einfach wirklich um die Momente, die man da auf dem Radl erlebt und kreiert. Und das ist halt einfach echt das Lässige. Und gerade die Momente sind es, die man dann vielleicht auch mit anderen teilen kann. Und das ist wieder die Überleitung zu dir. Weil wir haben ja natürlich auch mitgekriegt, dass du ziemlich coole Projekte bis jetzt schon gemacht hast, was wir echt voll lässig finden. Weil da geht es dann nicht um das, dass das ein Leben in deinem, also ein Mehrwert in deinem Leben ist, sondern für viele andere auch ein Mehrwert. Und ja, finde man extrem cool. Und da wollen wir jetzt auch kurz drüber quatschen. Du hast ja da schon einiges erlebt.
Ja, genau. Also heuer habe ich meine fünfte Radreise gehabt. Angefangen habe ich ja ganz klar mit einer banalen Reise von Kärnten nach Oberösterreich über den Großglockner drüber und da habe ich sozusagen Blut gelegt und dann hat eine Freundin zu mir gesagt, hey, fahren wir doch von Italien heim nach Oberösterreich und das war halt zweit richtig toll. Wir haben die größte Freude gehabt, eben das war auch wieder die Katja, mit der ich da damals nach Wien gefahren bin, aber zu dem Zeitpunkt haben wir dann ein besseres Material gehabt. Und dann habe ich gemerkt, hey, das ist ja etwas, das taugt mir. Die Leute haben so viel Interesse, haben mir gedacht, ich kann doch mein Hobby nutzen und was Gutes draus machen. Und hab dann angefangen, dass ich Spenden-Events organisiere. Das erste war für die Rollenden Engel, da habe ich vorgehabt, dass ich nach Oslo radelt. Bedauerlicherweise war das einfach die Tour de Fail, weil es war kein Tag, wo nicht irgendwie was gebrochen ist, was mir gut gegangen ist. Es ist jeden Tag irgendwie irgendwas gehabt, entweder beim Material oder bei mir. Und schlussendlich ist mir dann sogar gestohlen worden. Also das Radl, mein erstes Rennradl, ja voll. Also ich bin mit der Fähre von Dänemark nach Schweden, nach Göteborg und es war 1945 dort Ortszeit und ich wollte halt nur kurz zum Lidl huschen, damit ich mir Abendessen kaufe und ein Frühstück für den nächsten Tag, weil diese Hotels bieten so ein Frühstück an, aber meistens erst ab 7 und da sitze ich ja schon längst wieder am Rad, wenn wir lange Distanzen fahren. Und dann gehe ich da rein, ich war nur 5 Minuten drin, weil eben die sperren eh gleich zu und dann komme ich zurück, war das Rad weg. Das Einzige, was noch da war, war das Schloss. Und am Anfang habe ich mir gedacht, ich habe es woanders hingestellt, falsch abgesperrt irgendwo und es ist sicher, es kommt bei der nächsten Kreuzung wieder Vierer. Nix, gar nichts, es war einfach weg. Und dann habe ich mir ein Taxi genommen, habe bitterlich geweint und dann ist der Taxifahrer noch sinnlos mit mir durch Göteborg gefahren und dann habe ich ihm eh auf Englisch gesagt, hey, ich will gar keine Sightseeing-Tour machen, ich möchte auf direkten Weg zurück ins Hotel. Und dann habe ich mir meine Freundinnen informiert und meine Mama und ja, dann habe ich mir halt irgendwie da geglaubt und habe halt einen Rückflug gebucht. Also das war das einzig Gute, dass ich in so einer großen Stadt war und nicht in irgendeinem Kurdorf, weil sonst, die wüsste gar nicht, wie ich heimgekommen war. Ich habe dann einfach mit der Auer telefoniert und die waren zu dem Zeitpunkt auch richtig lieb. Die haben, ich habe denen die Geschichte erzählt, weil ich mich gefragt habe, was leicht los ist. Und dann habe ich nicht einmal Stornogebühren oder so zahlen müssen, sondern einfach komplett kostenfrei umstornieren können, umdisponieren. Also das war das komplett, ja, voll. Und dann bin ich heimgekommen und 2-3 Wochen später hat der Verein Rollende Engel, also ich habe dann relativ viel Geld gesammelt. Auf einmal ist die Spendenwelle erst richtig losgegangen, sind fast 4.000, ich glaube 3.700 Euro zusammengekommen. Und der Herr von die Rollenden Engel, der Florian, hat einen Insta-Post gemacht, einen Facebook-Post. Und auf einmal ist eine Welle der Solidarität losgegangen. Also jeder hat gesagt, na Wahnsinn, das ist ja arg, was die gemacht haben. Und dann wird das Rahl gestohlen. Jede Zeitung hat berichtet und dann ist das so richtig Porträt worden und ich bin da gehypt worden. Bis heute bin ich zwar noch immer die Bestohlene. Also, wenn ich irgendwo einkaufen gehe, das bist ja du, der ist das Rahl gefördert haben, gell?
Ist das bis heute hängen geblieben?
Ja, das ist bis heute hängen geblieben. Wird mir auch noch ewig hängen bleiben. Weil jetzt, wenn ich mich auf eine Radreise vorbereite und aufbricht, dann sagen die Leute zu mir, hast du ein Schloss mit?
Ja, aber hängst du überhaupt der Rahl noch irgendwo an oder nimmst du es zum Einkaufen mit ein?
Hey, tatsächlich, dann, wie ich nach Madrid gefahren bin letztes Jahr, habe ich es überall mitgenommen. Und teilweise die Security sagen, geschrien mit mir, die Einkäufe, also die Damen im Einzelhandel haben geschrien mit mir, also wirklich wütend, die waren entsetzt, die nimmt da das Radl mit. Also in ihr Radl stehen, so nach dem Motto. Weil wenn du dich mit dem Thema nicht befasst, dann ist der Rahl nichts wert, so ungefähr. Ja, genau. Ich habe dann halt aber durchbissen, die 3 Minuten, habe kurz das über mich ergehen lassen, habe mein Wurst einmal genommen und bin wieder gegangen, so nach dem Motto. Genau. Voll. Ja, genau. Aber seit diesem Diebstahl wird das nur viel mehr gehypt. Bin mittlerweile regelmäßig bei Interviews, beim Live-Radio zum Beispiel. Die Kronenzeitung fragt da regelmäßig an und andere regionale Zeitschriften oder Mühlviertel TV, die fragen schon an, hey, können wir wieder berichten? Uns wird das voll gefreien, wenn wir über deine Charity-Events berichten können. In der Arbeit, ich habe halt das Privileg, dass ich in einer Bubble bin, die sie voll für das interessiert, die sehr solidarisch ist. Meine Freundinnen voraus, also die hypen das am meisten, die supporten mich da am meisten. Genauso wie mein Partner, der feiert das total, ist mega stolz auf mich. Und natürlich auch in der Arbeit, die haben halt, ja, die interessieren sich für das.
Oh, ich glaube, die sehen auch genau, dass Leute wirklich was brauchen. Und das ist, glaube ich, für die, wo man dann erhofft, dass man Spenden kriegt, die sehen das ja oft nicht, wie schlecht das wirklich beim GK und wie dringend notwendig, wer wirklich was hat. Und das, ich glaube, das ist gerade das Besondere in der Bubble, dass die da nur mehr Verständnis für sowas haben.
Absolut, genau. Also das habe ich gemerkt bei den Rollenden Engel und nur viel mehr jetzt für die herzkranken Kinder, wo ich gefahren bin. Ich war komplett geflasht. Ich habe über 7.000 Euro zusammengebracht. Also beim ersten Mal waren es keine 4. Ich würde das gar nicht schmälern, aber man merkt einfach, was das für eine Tendenz hat und dass eben so Gesundheitsthemen im Gesundheitsbereich auch sehr relevant sind und sie die für das voll interessieren und ja, genau, vor allem.
Gut, und dazu muss man aber sagen, du fährst ja da jetzt nicht einfach nur noch, in Anführungszeichen nur noch, jetzt nicht, aber irgendwo mal 300 Kilometer durch die Gegend, sondern dieses Jahr waren es über 2000 Kilometer bei der Irland nach Österreich Fahrt. Also das sind ja schon, das ist ja eine Ansage und das in überschaubarer Zeit. Also du musst ja da im Schnitt pro Tag 250 Kilometer, 230 Kilometer, irgend sowas so circa fahren. Mindestens natürlich jetzt für die Zeit. Also das macht man ja auch nicht mehr einfach so. Von dem her ist es ja auch sportlich eine total respektable Leistung, sowas auf die Beine zu stellen. Man muss sich mal 10 Tage lang aufs Rad setzen und das überhaupt fahren. Also von dem her verdienst du das ja durchaus auch einfach als Anerkennung und muss man ja sagen, leidest ja in Anführungszeichen auch sportlich, weil es ist trotzdem ja anstrengend. Das klingt jetzt so, dass, hey, das ist ein Erlebnis und das ist so cool, und, aber es ist ja trotzdem anstrengend. Du sitzt ja da am Rad und wirst nicht nur die schönen Momente haben und die Hochs und so wie du vorhin gesagt hast, mit der Natur verbunden, sondern da gibt es ja sicher auch Momente, wo du sagst, ich möchte eigentlich jetzt absteigen und nicht mehr raufsteigen. Wie ist denn das mit so Momenten bei diesen längeren Touren dann?
Tatsächlich ist der Morgen immer der Schlimmste. Also ich würde am liebsten ewig lang schlafen. Also es ist ja trotzdem
da immer... Jetzt mit uns auf der Kanantour, wie kann man genau...
Also wenn du sagst, vor 7 Uhr los, das ist ein Ding der Unmöglichkeit.
Ja, es ist halt, also viel wissen es ja gar nicht. Ich mache das immer in meinem Urlaub. Also das ist keine geschenkte Zeit, die mir die Brüder jetzt geben, sondern ich nehme für das aktiv Urlaub. Und jeder würde im Urlaub gern ausschlafen. Und darum ist das frühe Aufstehen tatsächlich das Härteste. Und natürlich das wunde Sitzfleisch. Also man entwickelt automatisch an die Kubitus. Ich habe super Radlhosen, ich habe einen super Sattel. Am Material liegt es fix nicht, aber wenn man halt am Tag ca. 10 bis 12 Stunden am Sattel sitzt und da eine tritt, und im schlimmsten Fall hat es auch noch einen Regen, am zweiten Tag vielleicht schon von Natur, dann ist man einfach komplett durch. Also das sind dann oft schon also Sache-Geschichten. Also gerade das wunde Sitzfleisch, das ist richtig bitter. Und auch tatsächlich manchmal die Einsamkeit, die man hat. Also ich bin ja eh voll connected, gefühlt mit jedem. Ich kriege ganz, ganz viel liebe, motivierende Nachrichten und mich freut das natürlich auch voll, aber ich bin trotzdem mindestens 10 Tage allein. Und ja, das ist halt dann schon irgendwie komisch. Vor allem in der Arbeit bin ich umgeben von lauter Personen. Also ich will mich gar nicht beschweren, ich freue mich, dass meine Leute in die Arbeit kommen und dass wir Patienten haben. Aber wenn man dann die Einsamkeit so hat, dann ist das, macht das natürlich auch was mit einem. Und das holt dann aber wieder gut an. Also das erdet mich, wenn ich mich wieder auf mich und meine Bedürfnisse fokussieren kann.
Aber das heißt, das hast du auch wirklich richtig wieder lernen müssen dann? Also mit dem hast du wegen auseinandersetzen müssen, dass du dann alleine quasi das machst.
Genau, ja. Also auch den Geist freikriegen. Also am Anfang hat es mich ein bisschen gestresst, unter Anführungszeichen. Mittlerweile weiß ich, wie ich damit umgehe und nutze diese Zeit aber auch bewusst für mich eben, für meine Bedürfnisse, für meine Gedanken, dass ich sehe, was ich alles erreichen kann. Und gerade wenn es zart wird, dann habe ich so einen Glaubenssatz, bleib bei dir, genau. Und das sage ich mir dann in einer Stunde 100 Mal ungefähr, damit ich mich nicht auf die Umweltfaktoren so konzentriere. Was sind es? Baustellen, Umleitungen, Hitze, fehlendes Wasser, fehlendes Essen, weil du kannst nicht hamstern. Man hat keinen Wagen mit, wo man das alles nachschleifen kann. Und man will Gewicht sparen. Und das sind halt viele Dinge, kann ich als Mensch oder als Radfahrerin gar nicht beeinflussen. Und dann fokussiere ich mich auf mich. Und das ist schon eine coole Sache, ein Privileg, das man lernen darf.
An was, neben dem Fokussieren, gibt es Sachen, an die du denkst, die dich auch aus so Downs, die halt auftreten, wie du das gesagt hast, es tut halt einfach dann weh, weil logisch mit dem Dekubitus und allem wund und also das macht weder Spaß und vor allem ist es dauerhaft einfach da, aber gibt es Dinge, an die du dann wirklich denkst, um dich davon abzulenken, wo du aktiv sagst, das gibt mir immer einen Lichtblick, egal wie schlecht die Situation ist und da, an diese Erinnerung oder an diese Sache denke ich oder das überlege ich mir, gerade mit dem sozialen Hintergrund, für den du fährst.
Genau, es sind dann, in dem Fall waren es dann tatsächlich die Kinderherzen im wahrsten Sinne des Wortes, an die ich denke und da freue ich mich und denke mir, wow, jetzt haben wir ein Kinderherz gerettet. Also vor meiner Ankunft in Oberösterreich habe ich in Deutschland nur meinen Aufruf gemacht, lernen, was schaffen wir eher, dass ich in Deutschland, dass ich in Österreich ankomme oder dass wir die 5.000 Euro zusammenbringen. Und in der Nacht, also ich habe das Video um, glaube ich, 19, 20 Uhr gepostet und um 23 Uhr habe ich fast das Ziel erreicht gehabt. Also da ist eine Welle an Spenden reingekommen und dann denke ich mir, wow, wirklich so schön. Und am nächsten Tag hat es dann sogar in der Früh ein bisschen geregnet, dann war natürlich Mut, K.O. und mir, dann eigentlich wollte ich liegen bleiben, aber es ist halt nicht gegangen. Und dann denke ich mir, hey, du machst es für einen guten Zweck und dann geht es irgendwie leichter, tatsächlich. Voll. Also, ja, dann macht jeder schön. Tritt Spaß.
Ja, das ist schön.
Du warst jetzt nicht so richtig auf Madrid, hast du schon als Ziel gehabt, also als Startort, nein, Ziel. Du bist
Ziel,
von
genau.
Madrid war von hier weg nach Madrid. Mhm. Jetzt Irland war von Irland nach Österreich. Mhm. Paris war mal.
Genau.
Von diesen ganzen Touren gibt es eine, wo du sagst, das war dein persönliches Highlight, jetzt wieder in Bezug nehmend auch auf die Natur etc. Und welche Tour war das?
Tatsächlich Madrid, weil ich da erstens meine Freundin quasi, ja, die habe ich besucht dort, also die hat in Madrid gearbeitet, eben auch wieder die Katja. Und dann haben meine Mädels gesagt, hey Isabella, du radelst, wir fliegen und dann machen wir uns ein nettes Wochenende. Und es ist wirklich ja, wird mir ewig in Erinnerung bleiben, dass die da kommen, dass sie den Aufwand auftun. Also sie haben jetzt nicht primär mich besucht, sondern ist schon um die Katja gegangen, aber das war ein unvergessliches Abenteuer. Und dann dazwischen auch habe ich einen Botschen gehabt, also in Frankreich war das, und dann stehe ich da auf dem Radweg und denke mir, oh, jetzt muss ich da den Botschen irgendwie richten, das kann ich eigentlich nicht, Hilfe.
Okay.
Und dann kommt tatsächlich so ein über 90-jähriger alter Mann und der hat mit einer Passion den Botschen hergekriegt, also der hat den Schlauch austauscht und der hat so eine Freude gehabt und dann hat er mir erzählt mit seinen 5 Wörtern Englisch, dass er schon mal in Innsbruck gelebt hat und das war halt einfach grandios, wirklich. Also es war so lustig.
Ist das nicht das Coole bei so Reisen, dass genau einfach zu dem richtigen Zeitpunkt dann irgendwelche Leute auftauchen komplett und einfach da sind und du denkst so, danke.
Voll. Also ich bin ja komplette Universumsgläubige, also ich glaube immer an eine höhere Macht, wie man es dann bezeichnet, das ist jedem ja selber überlassen. Aber ich glaube, schau, wenn man Gutes tut, dass Gutes zurückkommt. Und eben auf dieser Reise nach Madrid habe ich einen Tag den Botschen gehabt mit dem 90-Jährigen und am nächsten Tag, also ich habe dann am Abend mit meinem Freund telefoniert und sage so, ich muss unbedingt in die nächste Stadt, ich brauche einen Schlauch, weil ich habe natürlich nur einen Schlauch mitgehabt, weil man, ja, wie einen Botschen werde ich nie haben, aber nie einen Botschen. Und vor 20 Kilometer, zack, prack, einen Botschen. Habe es nicht einmal in die nächste Stadt geschafft und tatsächlich habe ich dann schon, habe ich eigentlich die Flinte ins Korn geworfen, weil die Stadt war nur 10 Kilometer circa entfernt. Und habe schon ein Video gemacht für meine Influencer-Freund da, dass ich quasi Pech gehabt habe und jetzt 11 Kilometer gehen muss und das nicht schaffe. Und während dieses Video dreht, denke ich mir, erst Alter, jetzt reißt dich aber zusammen. Jetzt bist du so die, glaubst du so ans Universum und auf einmal würdest du aufgeben? Nicht so. Und dann habe ich den Daumen noch mehr ausgestreckt und gerade hat mir wer mitgenommen, weil ich habe vorher schon gestoppt, bevor ich das Video aufgenommen habe und das hat mich jeder ignoriert. Und dann habe ich den Daumen noch mehr ausgestreckt und gerade hat mir einer mitgenommen. Und der war circa so alt wie ich und hat aber ganz ein kleines Auto gehabt, so ein, weiß ich nicht, irgendwas, so ganz kleines halt. Das Rad war nicht reingegangen. Und hinten auf der Rückbahn ist der 3-jährige Sohn gesessen. Auf jeden Fall haben wir dann das Rad aufs Autodach gelegt. Ich bin gefahren und der Franzose hat mit seiner Hand das Rad festgehalten. Also der ist am Beifahrer, auf der Beifahrertür gesessen und das Rad gehalten. Und es war einfach ein mega Erlebnis. Werde ich nie vergessen. Und dann sind wir eben zum Bauhaus gefahren, zum Sportgeschäft. Die ganze Stadt haben wir angelernt, zwischen dem Botschen und tatsächlich hat funktioniert und währenddessen habe ich ihm halt auch von dieser Reise erzählt, von der Geschichte, was ich da mache und er hat das mega gefeiert, hat gesagt, na komm, ich lande zum Essen.
Ist das lieb.
Und bis heim, wir haben auf WhatsApp unsere Kontakte austauscht, bis heim schreiben wir noch und richtig toll und ja, voll, das erlebst du nicht, wenn du in einen Flieger einsteigst, von A nach B fliegst, dann All-Inclusive-Urlaub machst, das passiert dann niemals. Solche Sachen erlebst du nur beim Radfahren.
Stimmt.
Beeindruckend. Also das sind Geschichten, die dieses Radleben cool, in dem Fall schreibt. Ja. Also, das heißt, auf jeder deiner Reise erlebst du immer wieder solche Dinge und siehst quasi, was Bewegung so alles auslösen kann.
Absolut, komplett. Das ist ja, zum Beispiel war es ja auch so witzig, auf die Fähren, ich habe zweimal Fähren nehmen müssen oder dürfen und nicht schwimmen müssen.
Tretboot wäre eine Option.
Ja, und da die freuen sich voll, wenn du kommst als Radfahrerin. Das ist für die, glaube ich, trotzdem eher was Außergewöhnliches. Einmal von Irland nach England und dann von England nach Frankreich. Und in Frankreich bin ich behandelt worden wie der Obersuper-VIP. Also, die haben mich mit einem kleinen Caddy bin ich nachgefahren im Schritttempo, der wir geglaubt haben, schneller wie 10 km/h bringt es eh nicht zusammen. Und dann bin ich da neben die ganzen Autos und LKWs quasi exklusiv ausbegleitet worden aus dem Ferienareal, damit mich keiner zusammenführen. Und das ist halt richtig lieb. So was passiert dir eben als Autofahrer ja. Nicht. Du hast da keine exklusiven Privilegien. Und das ist halt schon richtig, richtig toll. Oder auch beim Hotel, da hat mir einer angeboten, das war auch noch in Irland, ich soll im 3. Stock aufgehen, das Rad kann ich draußen im Hof abpacken und ansperren. Sage ich, das mache ich nicht. Wenn, dann schlaft das Rahl um und ich unten im Hof. Aber ich will halt das Rahl nicht allein lassen. Und dann hat er um 8 Uhr auf die Nacht noch das Zimmer im Erdgeschoss fertig gemacht, damit das Rahl nicht im dritten Stock aufschleifen muss.
Das ist voll lieb. Aber das ist einfach das Schöne, weil in solchen Momenten glaubt man dann einfach wieder an die Leute oder noch an Menschen.
Komplett.
Das sind so Erlebnisse, das ist schon schön.
Voll, das ist sowas Schönes und das berührt einem nachhaltig. Und wie du sagst, wir in unserer Gesellschaft, da haben wir halt so viele materielle Sachen, die uns ein bisschen ja, übermütig werden lassen und großkotzig. Aber in Wahrheit braucht jeder nur das selber und das ist halt irgendwie Anerkennung und Nächstenliebe. Mhm. Und mit den zwei Sachen fährt man eigentlich recht gut, finde ich.
Das stimmt, ja, das ist schön gesagt.
Was hast du, oder falsch, so muss ich sagen, welche Überlegungen hast du für die Touren dann in den nächsten Jahren? So, scheinbar gibt es ja irgendein Muster, also irgendwas treibt dich ja an, dass du gewisse Destinationen
Ich glaube, es sind die Urlaubstühle.
Sind sie, ich glaube schon,
nachdem es das im Urlaub macht.
Aber willst du jedes europäische Land mal abfahren oder machst du das einfach nach Lust und Laune oder wann entschließt du das aus? Ist das so, dass du Weihnachten da sitzt und denkst, oh, nächstes Jahr mache ich es da oder gibt es eine Checkliste für dein Leben oder was treibt dich da oder wie entscheidest dass du, wo es dann immer hingeht?
Tatsächlich immer bei der Reise davor. Also so wie letztes Jahr nach Madrid, habe ich gewusst, heuer, also nächstes Jahr will ich nach Irland. Und nächstes Jahr, also 2027, das ist tatsächlich noch ein bisschen offen, weil ich studiere nebenberuflich. Und im Frühling, Sommer 2027 stehen die Bachelorarbeiten an und die dementsprechenden Prüfungen. Und jetzt weiß ich es noch nicht ganz hundertprozentig, weil eben ich muss ja das oder ich darf das im Urlaub machen und das muss ich alles ein bisschen koordinieren. Und ich mache diese Radreisen immer Mai, Juni, weil da sind die Tage am längsten. Da kann man den Tag gut nutzen. September geht auch noch, aber tatsächlich, wer ein bisschen beobachtet, weiß, dass um 20 Uhr da meistens schon dämmerig, wenn nicht sogar finster ist, und dann ist es jetzt auch, wenn du dann Batschen hast, dann kannst du den Tag nicht so gut ausnutzen. Und übermüdet bei Dämmerung zu fahren, ist halt einfach gefährlich und will eigentlich nicht. Also so in der Region ist es mir egal, wenn ich mal im Finstern oder in der Dämmerung fahren muss, weil da weiß ich, wo ich wohne. Da brauche ich mir keine Sorgen nicht machen um die Unterkunft. Das passt dann alles, aber bei den Radreisen brauche ich es jetzt nicht. Aber tatsächlich lieb eigentlich schon mit Oslo, dass ich das nur einmal, also Oslo try again sozusagen, dass ich das dann wirklich fertig fahre. Vielleicht über andere Route, weil die kenne ich ja jetzt schon, die ich vor 3 Jahren gefahren bin. Genau, aber jeder schwärmt immer so von Norwegen und tut es angenehmlich sehr kühl sein und das macht es dann ja auch recht gut.
Das heißt, magst du mehr die kühlen Temperaturen als die Hitze?
Jein, also so wie heuer im Sommer war es teilweise schon recht extrem, aber tendenziell Leistung bringe ich eine bessere, wenn es gut warm ist. Wenn es zu kühl ist, das merke ich beim Pendeln total. Also im März, da fahre ich eine Stunde 10 nach Linz für dieselbe Strecken, die wo ich im Sommer 50 Minuten brauche, weil ich halt gar nicht auf Temperaturen komme. Also so 10 Grad plus ist so schon nett, dass ich Leistung erbringe.
Ja, okay.
Aber es ist auch wieder schön, durch das Radfahren lernst du in Wahrheit deinen Körper besser kennen und weißt du, wie der reagiert. Das ist, glaube ich, auch was auf Reisen, gerade auf so Radreisen, wenn man alleine unterwegs ist, dass das dann auch wichtig ist, dass ich weiß, ja, okay, jetzt kann ich so reagieren oder so, dass man dann vorher vielleicht auch schon irgendwie was abwälzen kann.
Ganz genau, vorher. Also ich weiß mittlerweile einfach, was ich brauche, was mein Körper gut tut, sei es beim Essen, sei es beim Schlaf. Genau, vorher.
Nimm uns mal mit auf so den typischen Tagesablauf bei so einer Radreise. Jetzt egal, wo es hingeht, wie schaut es bei dir aus? Wann stehst du auf? Was sind die ersten Schritte? Was tust du so? Also wir zwei haben ja unsere Kanarenreise gemacht. Also der typische Tag war bei uns sicher ganz anders als bei dir. Aber dadurch würde mich das interessieren, wie schaut so ein Tag bei dir aus, so von früh bis spät?
Also ich versuche, dass ich um 5 Uhr mal die Augen aufschlag, also um 5 Uhr Leute der Wecker, einfach damit ich den Morgen gut nutzen kann, nochmal die Route, die ich am Vorabend geplant habe, nochmal durchschaue, wo geht's hin, wo ist ungefähr was zum Einkaufen, wo sind Berge, wo muss ich mich vorher vielleicht nochmal stärken, also die Route wird da einfach nochmal angeschaut. dann versuche ich die ganzen Nachrichten, die ich kriege, zu beantworten. Gelingt mir nicht immer, aber tatsächlich, also es wird sie auch kennen, man kriegt was voll Schönes, man kriegt voll viel Zuspruch und nette Worte und die möchte ich natürlich auch nicht unbeantwortet lassen. Genau, und dann frühstücken und dann natürlich ganz wichtig Sonnencreme und dann geht es eh schon ins Raldress und dann wieder mal gefahren, so 50 Kilometer, schaue ich, dass ich vor, kurze Pause, eine kurze Snackpause und dann nochmal 50. Also mein Ziel ist immer, vor 14 Uhr 100 Kilometer zu haben, weil ich weiß einfach, nach 14 Uhr ist die Leistung nicht mehr ganz so wie am Vormittag. Und da schaue ich halt einfach, dass ich am Vormittag so viel wie möglich runterspule. Und dann, ab 14 Uhr, wenn ich das geschafft habe, die 100 Kilometer oder im besten Fall mehr, mache ich dann nochmal längere Pause. So eine Mittagspause, so dreiviertel Stunde, Stunde. Und versuche da, dass ich Stories hochlade, dass ich mit meinen Familienmitgliedern Kontakt aufnehme. Und dann geht es eh schon wieder weiter. Mache dann nochmal eine kurze Pause zwischendurch. Und dann schaue ich aber schon, das ist eben das, was ein bisschen Stress beim Radreisen, dass du immer Geschäfte findest, die halt dir ausreichend zu essen geben und du das Essen aber nicht ewig weit mitzahlen musst zur Unterkunft, sondern dass das halt am besten Fall der Spar oder irgendein Lebensmittelgeschäft unterm Hotel ist. Das war so das Nonplusultra, dass man es einfach nur nimmt und aufgetragt. Aber ja, natürlich ist es nicht so. Gibt es schon immer wieder, dass man es 30, 40 Kilometer fahren muss. Vor allem auch, wenn ein Sonntag kommt, weil in den meisten Ländern hat ja der Sonntag überall zu oder hat alles zu, dann hilft man sehr mit Tankstellen drüber, aber es ist jetzt auch nicht das primäre Ziel, dass ich Tankstellen plündere. Genau, also eigentlich geht es bei mir beim Radfahren dann nur Fragen beantworten, essen, Radfahren, essen, Fragen beantworten, ein bisschen Radfahren dazwischen. Genau, voll.
Schön. Perfekter Tag, oder?
Klingt jetzt wirklich langsam wie Urlaub.
Jetzt wird's Urlaub.
Ja. Ich drifte geistig so ab und denke mir, oh schön, das würde ich gerade auch gerne machen.
Die Unterkünfte, hast du die vorher immer schon quasi ausgesucht und schon alles fix fertig gebucht oder lebst du da von Tag zu Tag oder wie machst du das?
Habe ich die Jahre davor, also viermal davor, haben wir Freestyle gemacht. Mit der Katja habe ich sogar mal hinter einer Kirche gezettelt bei unserer ersten längeren Radreise, weil wir nichts mehr gefunden haben. Und dann haben wir gesagt, naja, der Pfarrer, was soll denn da, wird uns nicht schon ausgetragen oder so. und dann habe ich eben alles immer so Freestyle auf Booking. Gegen Mittag habe ich mal geschaut, wo ist was, das passen könnte. Aber in Wahrheit hat es mich nur gestresst. Ich habe dann oft meine Routen dem Hotel anpassen müssen, was ich ja nicht wollen habe. Und jetzt habe ich es umgekehrt gemacht heuer, habe schon fix fertig die ganzen Unterkünfte gebucht gehabt. Ich nehme da immer das Günstigste. Also ich habe da keine Ansprüche, außer Bett, Dusche und ein bisschen sauber soll es auch sein, im Optimalfall. Ja. Aber das ist eigentlich schon alles ein Anspruch, was ich habe. Und ja, heuer hat das perfekt gepasst. Ich habe keine Zeit verloren mit herumplanen und so. Also das hat wirklich, so wäre das jetzt auch immer machen. Also ich vorher schon die Unterkünfte buche. Vor allem spart man sehr einen Haufen Geld. Also Booking ist da schon ein bisschen Rotrad, möchte man fast sagen, weil je öfter man reinschaut, desto höher werden die Preise. Habe ich einmal in Tirol erlebt, bin ich heute halt gefahren, ich glaube eh nach Paris, glaube ich, war das. Ich konnte es gar nicht mehr sagen. Auf jeden Fall habe ich fünfmal reingeschaut und am Vormittag oder in der Früh hat die Unterkunft 80 Euro gekostet und dann zum Schluss 120. Ich meine, in Innsbruck kannst du helfen, rufst einfach an und sagst, hey, was kostet das Zimmer? Mhm. Aber woanders, wo es ist mit den Sprachen auch nicht zu haben, genau, vorher, also da muss man schon ein bisschen schauen.
Du hast dich bewusst für Hotels oder Unterkünfte und so entschieden. Welche Argumente sprechen bei dir gegen Zelt etc.? Also ich muss dazu sagen, ich möchte auch keinen Zeltradurlaub machen, aber trotzdem bei Bikepacking fragt man sich das ja. Deshalb, was sind da deine Argumente?
Dusche und Körperhygiene. Also beim Zelt, da musst du halt, ja, passt eh, wenn es Menschen machen, voll okay, aber ich liebe es halt, wenn ich sauber im Bett liege oder in einem Schlafsack. und das ist der minimale Komfort, den ich habe. Und wer schon mal länger wie 2 Stunden Radfahren war, weiß, wie sehr man da stinkt nach Schweiß und ja, man müffelt halt einfach. Und das bin ich mir dann selber wert. Das ist
schön. Und was ist das Wichtigste, was du mit hast? Also auf was möchtest du absolut nicht verzichten? Oder die 3 wichtigsten Sachen?
Abgesehen vom Radl jetzt natürlich, das Radnavi ist unverzichtbar. Dann eher tatsächlich auch das Handy, um gewisse Momente festzuhalten. Und eine gute Soldoschen.
Für Essen zum Einpacken.
Genau, voll, tatsächlich. Ja, und eben ein paar Habseligkeiten braucht man, aber am Anfang habe ich ein bisschen draufgehalten mit billigem Material bei der Radtasche. Und das war halt einfach ein kompletter Fehler. Also wenn da alles davon hängt, weil es so schlecht gemacht ist. Und ich hab null Erfahrung gehabt. Ich habe gedacht, ja, nein, das wird schon passen. Also eben, ich bin halt nicht so eine, die sich denkt, durchs Material wird die Leistung besser. Und habe mir gedacht, naja, für meine Bedürfnisse wird es schon gelangen. Dem war halt nicht so. Also darum, eine gute Radtaschen ist auf jeden Fall was wert fürs Backpacking.
Jetzt hast du jetzt über Jahre schon die Erfahrung mit so Spendenaktionen etc., fährst ja diese langen Touren, aber auch immer mal kleinere, also jetzt im Sommer bei der Tour de Herz, das kann man bei dir auch immer gut beobachten, wo du ja inzwischen auch andere Influencer oder Profisportler teilweise nur animierst, dann auch mitzufahren, um das Ganze noch zusätzlich bekannter zu machen. Aber was würdest du jetzt Leuten empfehlen, die sagen, hey, ich möchte auch mal für einen guten Zweck irgendwie was tun? Was sind so die Schritte, wo du sagst, hey, so fängt man damit an oder die und die Ziele setzt man sich? Wie geht man an sowas heran?
Das Wichtigste ist, glaube ich, dass man weiß, was man will und aber trotzdem nicht enttäuscht ist, wenn es nicht so funktioniert, weil nur weil man jetzt keine 5.000 Euro erradelt, heißt ja das nicht, dass nichts Gutes ist. Also man darf da nicht enttäuscht sein, sondern einfach dranbleiben und das ist ja eine Sache, die wachsen darf. Und was schon wichtig ist, finde ich, dass man seine direkte Umgebung mit ins Boot halt gut informiert, was macht man da und dass man halt dann sagt, hey, meine Radleistung ist ja eigentlich nebensächlich wichtig ist, wenn ich wirklich ein Charity-Event mache, dass ich die Menschen über das Projekt so informiere, dass sie gern sagen, hey, da gebe ich ja Geld her, weil das gefällt mir, das finde ich super und da braucht es wieder Information, die umfangreich ist und die auch das Gefühl von Vertrauen schafft, also gerade wenn es bei den Herzenskindern geht ja das Geld in dritte Weltländer, also man hat jetzt keinen direkten Bezug zu dem, aber da braucht es einfach gute Informationsarbeit und dann passt es ganz gut, dann geben die Leute gerne Geld her.
Das heißt, Ziel suchen und einfach viel drüber sprechen und sich vielleicht erst kleine Ziele setzen und sich freuen, wenn es mehr wird, das ist so quasi das.
Ganz genau, voll.
Wie fühlt sich das für dich an? Jetzt nehmen wir das frischeste Projekt oder bisher größte, glaube ich, war Irland auch. Wie war das Gefühl, als dann am Ende da die 7.000-Euro-Marke geknackt wurde, was sich ja dann noch ergeben hat? Du wolltest 5.000 machen, dann hast du vorhin schon gesagt, das ist relativ schnell viel zusammengekommen und am Ende bei 7.000, wie fühlt sich das an?
Ja, unbeschreiblich. Also das ist wirklich so ein unvergessliches Gefühl, weil das so schön ist, weil das, wenn man dann weiß, was man da tut und was für wunderbare Menschen man in seinem Leben hat. Also ich kann das nicht oft genug sagen. Meine Familie, meine Freunde, die supporten mich da so sehr, die machen Werbung für mich, die machen Werbung für meine Projekte und ohne die war das ja gar nicht möglich und das ist halt einfach so ein Wir-Gefühl. Also ich möchte gar nicht sagen, dass ich das allein geschafft habe, sondern das ist wirklich ein Projekt, das gemeinsam entstanden ist und auch der Verein Herz bewegt, der hat mich extrem gut supportet, hat mich ganz oft gefragt, auch während der Reise, ob alles passt, ob es mir gut geht, ob sie irgendwas tun können für mich. Auch da noch mal ein großes Danke, weil wenn die nicht so hinter mir gewesen waren, dann fehlt wahrscheinlich auch bei mir die Motivation, aber gar nicht. Die sind da echt voll engagiert, dass mir nichts gefällt hat. Und ich glaube, wenn man dann so einen Verein hat, der einen so pusht, dann macht es natürlich nur viel mehr Spaß.
Definitiv. Das ist echt das Um- und Auf. Ich glaube, das haben wir zwar gemerkt beim Run, wir haben ja da auch quasi eine Spendenaktion gehabt und deswegen war es auch so wichtig, dass wir mit dir reden, weil uns das ja irgendwie am Herzen liegt. Da haben wir auch gemerkt, wenn da Leute einfach dahinter stehen, das ist so schön und gibt halt nur extra Motivation. Das war bei uns also der Punkt, wo es einfach nur ringt und du musst da treten oder darfst treten,
ja,
und denkst dann halt nur, ja, du bezweckst was Sinnvolles und dann tust einfach weiter bis zum bitteren Ende, sage ich jetzt. Und das ist dann schon eine coole Motivation dahinter.
Ja, voll, voll. Das ist echt was Schönes und was Besonderes. Also da vergisst man dann die Sachen, die rundherum passieren.
Das stimmt. Ja. Nur mal ein ganz anderes Thema. Wie geht es denn dir so körperlich? Also du fährst ja quasi da in deinem Urlaub mehr oder ganz viele Kilometer und so unterm Jahr fährst du quasi mit dem Rad in die Arbeit, aber machst du da zusätzlich auch noch so Radtrainingseinheiten oder wie schaut da bei dir so der normale Alltag aus, sag ich jetzt mal?
Bemühe mich auf jeden Fall, also heuer mit dem Studium, also das Studium nebenberuflich geht heute über 2 Jahre, fehlt mir eher ein bisschen die Zeit oder hat mir die Zeit gefällt. Ich glaube, ich bin heuer vor Irland 1 oder 2 Mal 200 Kilometer gefahren. Einmal am Attersee, das waren 290 Kilometer und das war so meine Trainingseinheit. Und ich habe gedacht, okay, passt, das habe ich geschafft, der Rest wird auch funktionieren. Vor allem das Witzige an Irland war ja, ich habe mir das ausgerechnet mit Komoot und Garmin, also mit unterschiedlichen Apps, und die haben angezeigt 10.000 Höhenmeter. Ich habe mir gedacht, mach mal die Wiesen, wenn ich durchs Mühlviertel fahre, dann habe ich mehr Höhenmeter. Denkst du, es waren dann 18.000. Also es war
richtig. Leichte Abweichung. Rundungsfehler.
Voll. Aber ich habe gehört, dass das nicht nur mir so passiert ist. Es gibt immer wieder massive Abweichungen. Also das hat mich ein bisschen beruhigt, wenn man das wer erzählt hat. Aber ja, wie auch immer. Und ich mache tatsächlich Kraftsport. Also ich schaue, dass ich Rücken vor allem, eben wegen meinem Bandscheibenvorfall vor Jahren, unabhängig vom Radfahren jetzt gut trainiere, dass ich da einfach schaue, dass ich die Wirbelsäule so gut es geht entlaste, indem ich Muskulatur aufbaue.
Das heißt, die Motivation ist jetzt nachträglich dann doch gekommen, dass du das quasi noch machst.
Genau, ja. Genau. Tatsächlich, ja, das stimmt. Also Krafttraining ist auch fürs Radfahren dann sehr, sehr wichtig. Damals habe ich fürs Krafttraining hab ich mir gedacht, nein, da gehen nur Leute hin, die so eine Stehkosten sehen wollen, so Arnold Schwarzenegger oder so. Aber dass das einen selber ja voll Viere hat, an das habe ich damals halt gar nicht so gedacht. Aber das hat sich jetzt verändert eben. Und ansonsten bemühe ich mich schon an den Wochenenden so kurz die Zeitressourcen zulassen, dass ich größere Runden fahre, so also zwischen 70 und 150 Kilometer. Und da bietet sich halt das gesamte Mühlviertel sehr gut an. Also man kann da Höhenmeter machen, man kann da Ausdauer trainieren und eben auch die mentale Stärke trainieren. Wenn du am Sonntag einmal durchs Mühlviertel gefahren bist und da kein Tankstuhl ist und kein Labstuhl und nichts da ist, dann weißt du, was eine Einschicht ist. Das trainiert einfach alles. Dein Geist, dein Körper, alles. Genau.
Wenn du jetzt deine Traumtour am Fahrrad planen könntest, Budget egal, Anreise, Aufwand egal, wohin würdest du mit dem Rad gern mal fahren oder wo würdest du gern mit dem Rad fahren, so quasi?
Nach Portugal. Also das war aber halt dann nicht so, wie ich es letztes Jahr gefahren bin, über die, also das war dann quasi dasselbe wie nach Madrid, nur ein bisschen weiter, aber ich würde es eben auch wieder Deutschland, Frankreich und oben drüber sozusagen, über den Norden von Frankreich und
die
so.
Die große Schleife quasi.
Genau, okay. Genau. Erstens, weil die Franzosen super lieb sind, also ich kann jeden Frankreich nur wärmsten empfehlen, die sind sowas von nett und hilfsbereit und die kleinen Dörfer, glaube ich, gibt es so, wie es es dort gibt, nirgends woanders. Die sind extrem hilfsbereit. Sie sind ein bisschen verschrien, weil sie nicht Englisch kennen, aber es ist wurscht. Dafür geben sie halt mit ihrem Körper und Gestik alles und ja, richtig ein nettes Volk. Und genau, Portugal einfach, ja, so ein bisschen, ja, eine Herausforderung auch. Es ist halt wirklich auch noch mal richtig weit weg. Und ja, ist auf jeden Fall auf meiner Liste, die ich noch machen möchte. Aber nächstes Jahr weiß ich eben nicht, wie es sein wird mit dem Studium.
Klar, das Leben läuft weiter und ist nicht nur der Sport, wenn man vollberuflich und darüber hinaus engagiert ist. Wie sehen das denn deine Kolleginnen und Kollegen, wenn du Montag früh in Dienst kommst und dann sagen sie, ja, was war am Wochenende, und du, ja, bin vorgestern über 300 Kilometer, gestern über 200 gefahren, so wie es da bei deinem Tour de Herz Wochenende war. Wie ist da die Reaktion?
Manche sind mega beeindruckt, also die feiern mich total, die rufen sogar auf andere Stationen und fragen, hey, wie ist da denn gegangen? Voll, ja. Also da sind wirklich aber richtig liebe dabei. Unsere Oberärzte, das ist irgendwie so, keine Ahnung, die Neurologen, das ist so ein Must-Have. Ganz viel haben wir Rennrad, vor allem von den Assistenzärzten von den Jungen, und die fragen dann, hey, wie ist der gegangen, wie war es und alles. Und manche sind komplett unbeeindruckt, die sind so, ach so, ja, nein, geil, 500, das ist für sie eh nichts. So nach dem Motto. So quasi, da gang noch mehr. Also, ja. Wenn man mir heute freigeben würde, würde es nur mit 300 fahren, so nach dem Motto. Also, so, sie wollen das gar nicht abitolen oder so, sondern ja, nein, die kann das halt einfach so. Genau.
Das heißt, wirst du in gewisser Weise ins Extrem gedrängt, oder kommt es von dir heraus, dass die Touren doch immer länger werden und immer
mehr? Nein, gar nicht. Gedrängt überhaupt nicht. Das Gefühl habe ich gar nicht. Das ist einfach mein Biss, den ich habe, und schauen mich, was noch geht. Also ich glaube, das ist wie bei allem. Wenn du mal eine Sache geschafft hast, dann denkst du, hey, was geht nun, oder geht nun mehr, oder wie kann ich es besser oder anders machen, wo kann ich andere Eindrücke sammeln, genau, voll, ja, genau.
Sehr schön. Zum Abschluss habe ich jetzt noch eine ganz spezielle Frage, weil wir haben ja schon gehört, dein Hobby ist ja Imkern, und kannst du da irgendwie Vergleiche ziehen, oder was kannst du von deinen Bienen mitnehmen aufs Radl?
Die Bienen sind halt einfach ein Volk, was mir extrem imponiert. Also da bin ich durch meinen Papa dazu gekommen, der hat mich schon, da war ich nur ein kleiner Stoppel, mitgenommen ins Bienenhaus, und ich war quasi diejenige, die den Honig geschleudert hat. Und da habe ich einfach dieses Teamgefüge schon kennengelernt. Und ich glaube schon, dass man das beim Radfahren auch braucht. Also wenn man keinen hat, der einen supportet. Auch wenn ich im Moment allein am Rad sitze und fahre, aber man braucht ein Servicemann, der an das alles macht. Man braucht jemanden, den man um Tipps fragen kann bezüglich Ernährung. Man braucht jemanden, der einen mental stärkt. Und das Radfahren ist für mich ein Teamsport, weil man eigentlich allein komplett verloren war. Und somit ist es für mich, auch wenn man jetzt nicht so wie im Fußball da gemeinsam irgendwas erreicht, sondern halt allein von A nach B fährt, aber der Tour de France zum Beispiel oder so. Aber im Wald ist es ein Teamsport, weil es wie so ein Bienenvolk. Jeder weiß, was er zum Tun hat. Und es gibt da auch keinen Neid oder so. Also ich finde, Radsport ist ein ganz extrem harmonischer Sport im Vergleich zu einem Fußball, wo die Polizei eine Stadt absperren muss, weil es sonst eskalieren würde. Also nichts gegen Fußball. Aber es ist halt, beim Radfahren habe ich noch nie irgendwie erlebt, dass jetzt bei der Race Around Austria irgendwo eine Straßen gesperrt hat werden müssen in die Fans. Das gibt es halt einfach nicht. Und es ist so harmoniebedürftig wie beim Bienenvolk, und das finde ich richtig schön.
Schöner Abschluss, glaube ich. Also trifft es ganz gut.
Ich muss mir fast ein schwarz-gelb gestreiftes Trikot besorgen fürs Radfahren. Ich glaube nur jeder, dass ich ein Fußballfan bin, obwohl ich dann denke, ich bin eine Biene. Ich nenne mich Maya. Ja, total spannend. Wir fangen ehrlicherweise noch 37.000 Fragen ein. Ich glaube, das sprengt heute den Rahmen. Aus meiner Sicht sollten wir dich einfach nochmal einladen und dann den Bogen in andere Richtungen noch ziehen. Ich habe eine Abschlussfrage, die ich an dich weitergebe. Und an der Stelle greife ich nur schon vor und sage schon mal danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Die allerletzten Worte überlasse ich wie immer am Ende Dani, und dazwischen nehmen wir dich, also quasi als Gast. Das passt ganz gut. Also danke an dieser Stelle. Wir geben in die Shownotes auf jeden Fall den Link zu deinem Insta-Kanal. Und du kannst jetzt dann auch in deinen Abschlussworten dann auch nochmal gerne sagen, wo man vielleicht aktuelle Projekte unterstützen oder dir sonst folgen kann. Aber meine Frage ist natürlich, die muss einfach kommen, es zieht dich trotzdem in gewisser Weise zum Extrem, zu langen Touren etc. Du machst es jetzt momentan mit sozialem Bezug immer und für dich und Nähe zur Natur und der Bewegung. Aber ist natürlich für mich stellt sich die Frage, kommt da ein gewisser Reiz vielleicht auch auf, mal bei einem extremen Rennen dabei zu sein? Egal jetzt ob Race Across Austria, Around Austria oder ganz woanders in Spanien oder wo auch immer. Also es gibt ja viele so Events. Reizt dich sowas auch? Und wenn ja, was und warum oder warum nicht?
Tatsächlich, ja, es gibt da ein Rennen, das bist eh du gefahren, es startet in Linz, das, ich weiß jetzt aber nicht, wie es heißt.
Raka?
Ja, genau, voll. Also das ist eine Distanz mit, glaube ich, 300 Kilometern.
Raka 300, ja.
Genau. Und das ist halt was, wo man denkt, das schafft die, glaube ich. Und das
du fährst sogar durch deinen Heimatort.
Ja, voll. Ich habe die nämlich verfolgt. Und voll, da denke ich mir so, hey, das schafft die. Wahrscheinlich mit hoher Wahrscheinlichkeit würde ich es schaffen. Und das ist das, wo ich mir denke, okay, das wird gut passen. Für alles andere brauche ich, glaube ich, nicht dazu. Du brauchst nicht wirklich ein Team, was physisch dabei ist. Und dann brauchst du den ein oder anderen Euro, den du da investierst. Und ja, die finanziellen Ressourcen habe ich aktuell nicht und ich habe auch keinen Sponsor, außer es gibt jetzt einen Sponsor, der sagt, hey, ma, die support die mit meinem Geld. Also sehr gern, dann kann man mit mir gern Kontakt aufnehmen und dann bin ich auch bereit, dass ich andere und größere Projekte fahre. Also wenn es wirklich der Geldregen über mich kommt, dann würde ich mir das Race Around Austria zutrauen. Also das war sicher nicht das Thema. Aber genau, da scheitert es eher an so Sachen wie Geld.
Ja, das ist eh oft leider so der limitierende Faktor.
Verständlich.
Mhm.
Das stimmt. Ja, und meine Abschlussworte ist sogar herzlichen Dank, dass du da warst. Es war echt richtig nettes Quatschen mit dir, voll interessant, was du machst und sehr beeindruckend. Und danke, dass du da einfach der Welt ein kleines Stück zurückgibst. Das ist echt extrem schön und ich finde es einfach so gut, dass es solche Leute gibt, die einfach andere Leute so unterstützen. Also danke.
Danke auch, ich habe mich sehr wohl gefühlt bei euch. Ihr seid echt sehr sympathisch und habt es mir sehr einfach gemacht, meinen ersten Podcast so zu, ja, wie sagt man, meistern.
Überleben.
Genau, überleben. Danke.
Freut uns auch, danke an alle und schöne Grüße an die Füße.
What the F? Zwischen Couch und Carbon. Wenn Training auf Leben trifft.